In der Auslegung des letzten Buches dieser Bibel, der Johannesoffenbarung, sind wir im 8. Kapitel angekommen. Wir steigen heute ein in die Verse 6 bis 13. Johannesoffenbarung, Kapitel 8, die Verse 6 bis 13. Die ersten sechs Posaunen, so ist dieser Abschnitt überschrieben. Und die sieben Engel mit den sieben Posaunen hatten sich gerüstet zu blasen. Und der erste blies seine Posaune, es kam Hagel und Feuer mit Blut vermengt und fiel auf die Erde und der dritte Teil der Erde verbrannte. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel blies seine Posaune und es stürzte etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut und der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Und der dritte Engel blies seine Posaune und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Und der vierte Engel blies seine Posaune und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, sodass ihr dritter Teil verfinstert wurde und den dritten Teil des Tages das Licht nicht schien und der Nacht desgleichen. Und ich sah und ich hörte, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog und sagte mit großer Stimme, weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, wegen der anderen Posaunen der drei Engel, die noch blasen sollen. Lebendiger Gott und Vater in Jesus Christus, treten wir in deine Gegenwart und danken dir für diesen Tag. Und wir danken dir vor allem für das Geschenk und die Gelegenheit, in deinem Namen, Herr Jesus, hier zusammenkommen zu dürfen. Und zu wissen, dass du selbst hier in unserer Mitte bist. Du bist es, den wir ehren, du bist es, den wir anbeten. Du bist es, zu dem wir kommen, auch in diesen Augenblicken. Du bist der, den der Vater gesandt hat. Du bist der, der das Heil vollbracht hat in deinem stellvertretenden Sterben und Leiden auf Golgatha. Du bist der Auferstandene. Du bist der, der zu Rechten des Vaters ist. Und du bist der, der kommt und der richtet. Wir beten dich an, als Retter und Richter, als Herr und Gott. Anbetung sei dir, Herr Jesus Christus. Danke, dass du hier bist, dass du uns siehst und kennst, dass du das Große des Weltgeschehens kennst und siehst und unsere kleine Existenz da mittendrin. Jetzt komm du mit deinen Worten, komm du in der Auslegung, komm durch deinen wunderbaren, starken, heiligen Geist, und nimm uns hinein in deine Gedanken, deine Zukunft, deine Vorgaben. Wir warten auf dich und deine Worte. Wir bitten dich um deine Gnade, deinen Segen für unsere Gemeinde hier am Ort. Wir bitten dich auch für die, die heute Morgen nicht da sein können. Wir bitten dich für alle uns miteinander auf dem Weg mit dir und zu dir. Wir bitten dich für das ganze Haus und Werk mit allem, was dazugehört, dass du bewahrend, segnend, mit uns weitergehst und uns so gebrauchst und einsetzt, dass es dir zur Ehre dient und dir Freude macht. Du bist der Einzige, der Wahrhaftige, der Lebendige und du hast uns deine Worte gegeben und wir beten dich darüber an und geben dir die Ehre. Amen.
Es tut mir zumindest ein bisschen leid, dass ich Ihnen diesen Kontrast zumute. Wenn Sie an letzten Sonntag denken, Abschluss der Jesuswoche, es tut mir zumindest ein bisschen leid, dass ich Ihnen diesen Kontrast zumute. Wenn Sie an letzten Sonntag denken, Abschluss der Jesuswoche, alles war anders als heute Morgen, die Atmosphäre war anders, die Lichter waren anders, die Menschen nicht so sehr anders, aber alles, was Sie miteinander erlebt haben, war wirklich anders als in solch einem normalen Lahö-Gottesdienst. Auch die Thematik war ganz anders. Und wenn Sie am letzten Sonntag den Eindruck noch haben, das war so etwas wie Sahnetorte. War ja auch so. Das war Sahnetorte. Und jetzt sind Sie heute Morgen hier und haben vielleicht den Eindruck, wenn es hochkommt, ist es Schwarzbrot. Wenn nicht, ist es staubtrocken wie Knäckebrot. Das könnte dieser Abschnitt, den wir gehört haben, vielleicht bei Ihnen auslösen. Und wenn Sie vom letzten Sonntag noch diesen Impuls im Sinn haben, nämlich Aufbruch zu neuen Ufern, und jetzt hier sitzen, vielleicht zum ersten Mal hier in diesem normalen Lahö-Gottesdienst sind und denken, jetzt will ich mal hören, was der Aufbruch zu neuen Ufern denn bedeutet. Wo sind denn die neuen Ufer? Und jetzt hören Sie so etwas und denken vielleicht, wenn das die neuen Ufer sind, dann bin ich vielleicht in der falschen Spur gelandet. Aber ich kann Sie trösten, das ist nicht das neue Ufer oder die neuen Ufer, sondern das, was wir hier sehen, das sind sozusagen die Blicke zum weiten Horizont. Und wenn ich Horizont sage, dann würde ich sagen, das ist zunächst einmal ganz, ganz weit hinten. Aber auch das, was ganz, ganz weit hinten ist, müssen wir schon jetzt im Blick haben. Ganz weit hinten sind Dinge, die nicht unbedingt schön sind. Das haben wir verstanden bei diesem Abschnitt. Ganz weit hinten, das ist ganz dunkel und wir würden das eigentlich ganz gerne vermeiden. Wir wollen es auch nicht hören. Aber ganz weit hinten bedeutet auch, wenn die Zeit erfüllt ist, dann wird aus ganz weit hinten auch ganz schnell ganz weit vorne. Und darum wollen wir das hören, was in diesem Abschnitt Offenbarung 8 zu sehen ist. Die Frage, will Gott tatsächlich das tun, was hier beschrieben ist? Will Gott alles zertrümmern, was da ist? Gibt Gott einen Befehl, die Schöpfung, die Welt, die Natur, die Erde, alles zu Brei zu schlagen? Das ist ja der Eindruck, den wir hier haben, so massiv da hineinzuwirken, wahllos alles zu vernichten. Und manche würden protestieren und sagen, das kann doch nicht sein Wille sein. So kann es doch nicht wollen und schon gar nicht zulassen oder tun. Dieser Protest hat damit zu tun, dass wir die Tragweite dessen, was in dieser Welt geschieht, vielleicht noch nicht ganz verstanden haben, dass manche glauben, dass diese Welt doch eigentlich ganz nett ist. Da gibt es doch vieles, was schön ist. Schöne Welt, die Herrlichkeit der Schöpfung, die Faszination an der Natur, die Menschen, die da sind, die auch liebenswürdig sind, ein lebenswertes Leben, was die meisten von uns wahrscheinlich auch so sagen würden von sich, die Genialität menschlichen Wissens, menschlichen Könnens, menschlicher Erfindungen. So schrecklich ist es doch gar nicht in dieser Welt. Man kann doch ganz gut hier leben. Ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Wir haben jetzt eine richtig gute Zeit hinter uns. Ich meine nicht jetzt die letzte Woche, sondern die letzten 30 Jahre vielleicht. Wir haben gute Zeiten hinter uns, die letzten 70, 80 Jahre. Aber bleibt das so? Wir wissen von anderen Dingen, wir haben die vielen Bilder im Sinn, im Kopf von dem, was zurzeit geschieht, was im letzten Jahrhundert geschehen ist. Wir haben gedacht vor 30 Jahren, jetzt wird alles gut. Das haben wir alle gedacht, vermute ich, dass wir es alle gedacht haben. Und wir stellen nun fest, es ist nicht alles gut geworden, es ist eigentlich gar nichts gut, sondern jetzt brechen die Dinge wieder auf, wie sie eben sind. Und wenn wir jetzt noch einmal auf diesen Horizont sehen würden, dann sehen wir keine aufgehende Sonne und alles wird hell und schön und gut, sondern wir sehen eher, dass es in Richtung Mitternacht geht, in Richtung untergehende Sonne. Das ist Matthäus 25, dass er ganz nah verwandt ist mit unseren Abschnitten, nämlich: Wir sind unterwegs hinein in eine Dunkelheit. Um Mitternacht aber erhob sich großes Geschrei, heißt es da. Und was für die anderen wirklich eine tiefe Dunkelheit bedeutet, bedeutet für die anderen, jetzt geht die Sonne auf. Nach Mitternacht bricht der neue Tag an und wir haben den Eindruck, dass ein großer Teil dieser Welt in den Gesellschaften, in der Politik und vielleicht auch in der Gemeinde Jesu schläfrig geworden ist, wie es in Matthäus 25 auch beschrieben ist. Wir haben den Eindruck in den letzten 30 Jahren, dass die Welt durch die Globalisierung eine andere geworden ist. Und wir hatten den Eindruck, das sei eine richtig gute Idee mit dieser Globalisierung. Es gab so ein paar Stimmen, die da auch ein bisschen dazwischen gegrätscht sind. Aber eigentlich dieser Gedanke, die Welt wird immer mehr eine einheitliche Welt. Wir haben geholfen, dass China aus der Armut herauskommt. Hätten sie vielleicht auch ohne uns geschafft, aber wir haben den Eindruck, wir waren nicht ganz unbeteiligt vom Westen. Wir haben da mitgeholfen. Ich weiß noch, wie stolz wir darauf waren, als die ersten chinesischen Studenten in unserem Land ankamen und Maschinenbau und Elektrotechnik und Informationstechnologie studiert haben. Das fanden wir genial. Die Chinesen sind jetzt da und wir sitzen zusammen in Vorlesungen und studieren da. Toll, dass es sowas gab. Wir waren stolz, wie schnell China aufgeholt hat, und haben gedacht, sie würden uns auf Knien danken, dass wir ihnen so geholfen haben. Und sie machen das nicht. Ist doch sonderbar. Sie machen das einfach nicht. Wir haben auch gedacht, dass die arabischen Völker uns danken würden, als wir sie im arabischen Frühling vor ein paar Jahren da so unterstützt haben und gedacht haben, jetzt bricht da die große Demokratie an. Wir haben gedacht, Indien, Pakistan, Afghanistan, die Palästinenser würden jubeln über unsere westlichen Werte. Wir müssen sie nur ausreichend unterstützen. Es ist anders gekommen. Wir denken immer noch ein wenig, zumindest wenn die afrikanischen Völker erst demokratisch werden, dann geht die Sonne auf, auch in Afrika. Glauben Sie das? Ich glaube es nicht. Afrika ist längst im Würgegriff anderer großer Mächte. Sie wissen, was dahinter steckt. Indien, Russland, Südamerika, Afrika sind im Aufbruch und es bilden sich seit Jahren immer neue Allianzen. Es ist noch längst nicht zu erkennen, was daraus werden wird, aber dass auch der letzte Maasai inzwischen ein iPhone besitzt und TikTok und Instagram und was da noch alles ist, das wissen wir. Man muss gar nicht so sehr spekulieren, um zu ahnen, in welche Richtung das gehen wird. Es wird nicht alles gut, es wird vermutlich gar nichts gut. Und das ahnen wir, wenn wir Offenbarung 8 lesen. Wenn wir diese sieben Engel sehen mit den sieben Posaunen, diese Bilder, die Szenarien, die gar nicht mehr so undenkbar sind, wie wir vor einigen Jahren vielleicht noch gedacht haben. Wir sehen hier so etwas wie eine Kettenreaktion, die ihren Lauf nimmt und nicht mehr zu bremsen ist. Mit jeder neuen Posaune bricht auch eine neue Katastrophe herein. Und wir müssen gar nicht versuchen, jedes Detail zu deuten. Manche möchten das ja so gerne, aber da kann ich Ihnen sagen, Sie können unzählige Auslegungen lesen und Sie werden für jedes einzelne Detail eine andere Deutung finden. Das Meer sind die Völker, das Meer ist die Kirche, das Meer ist der Heilige Geist und der Berg, das ist der Teufel, der Berg ist auch mal Jesus, der Teufel ist mal wieder der Papst. Sie werden alle möglichen Deutungen finden. Deswegen können wir es auch lassen, in diesen einzelnen Details nach Deutungen zu suchen, könnten noch manche Ideen hinzufügen. Das Entscheidende scheint mir zumindest, dass die gesamte Schöpfung irre wird. Die Schöpfung spielt verrückt. Wir werden durch die sieben Engel mit den sieben Posaunen einerseits natürlich erinnert an die sieben Schöpfungstage. Die tauchen hier ja auch wieder auf in verschiedenen Varianten. Nur, dass hier nichts Neues geschaffen wird, sondern dass die Schöpfung gewissermaßen dekonstruiert wird. Schlag auf Schlag, eins nach dem anderen. Die damaligen Adressaten und Leser werden vielleicht oder wahrscheinlich nicht nur die Schöpfungstage im Sinn gehabt haben, sondern auch die 10 Plagen Ägyptens sehr deutlich vor sich gesehen haben, wenn es auch nicht eins zu eins sich wiederholt. Aber der Zusammenhang ist nicht zu übersehen. Dass hier etwas hereinbricht über diese Welt, was man sich nicht wünschen kann. Nur, dass die 10 Plagen viel harmloser waren. Dass die 10 Plagen auch nur Ägypten getroffen haben, dass diese 7 Posaunen viel, viel weitreichender sein werden als das, was wir bisher schon gekannt haben. Aber wir werden auch erinnert an den einen entscheidenden Unterschied, den es da gab. Der ist ja immer sichtbar, immer zu sehen, nämlich an das Kriterium, das den Unterschied macht. Und das Kriterium heißt, das Lamm Gottes, das in der Mitte steht. Wir sind wieder bei der Jesuswoche. Jesus, der in der Mitte steht, um dessen Namen niemand herumkommt, das Zeichen, das Siegel, das Blut des Passahlammes. Das heißt, wir kommen von Jesus, dem Lamm Gottes, wieder ganz weit zurück an den Anfang dieser Geschichte. Wo taucht dieses Lamm Gottes, wo taucht Jesus zum ersten Mal auf? Nämlich bei den 10 Plagen. Wo wir sehen, dass der Engel immer vorbeiging. wo das Blut des Lammes sichtbar zu sehen war. Und wir werden diesen direkten Zusammenhang später in der Offenbarung noch einmal viel deutlicher sehen, nämlich wenn in Offenbarung 15 die Überwinder zum ersten Mal das Lied des Mose und des Lammes singen. Das ist was Besonderes, denn diese Überwinder sind ja nicht irgendwer. Das sind nicht irgendwelche Heiden, das sind nicht irgendwelche Leute aus den Gemeinden, sondern das sind möglicherweise sogar die 144.000 aus den 12 Stämmen. Es sind zumindest Überwinder, die festgehalten haben und sie singen jetzt zum ersten Mal nicht nur das Lied des Mose. Das haben sie damals schon gesungen, das haben sie immer wieder gesungen. Sie singen jetzt zum ersten Mal in der Geschichte das Lied des Mose und des Lammes. Das ist das Besondere, das ist das Neue an dieser Geschichte in diesem Zusammenhang. Israel singt das Lied des Mose und des Lammes. Das ist Sieg auf der ganzen Linie. Auch wenn das andere immer noch am Horizont sichtbar ist und immer näher rückt. Zurück zur Offenbarung 8, wenn jemand sagt, warum macht Gott so etwas? Kann er das überhaupt wollen? Was treibt ihn zu solch einer entsetzlichen Zerstörung? Dann merken wir, die Formulierung ist falsch. So wie viele unserer Formulierungen falsch sind. Er macht das nicht. Er lässt es auch nicht einfach zu. Im Gegenteil, wir werden in der gesamten Geschichte dieser Welt sehen, dass Gott das nicht macht, sondern das, was wir hier sehen in Offenbarung 8 und 9, ist etwas, was er verhindert. Und zwar permanent verhindert. Er will es nicht und er wollte es nicht. Was er wollte und was er will, ist etwas vollkommen anderes. Er will, da sind wir jetzt bei Paulus, 1. Timotheus 2, er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und alles, was wir in den letzten mindestens 2000 Jahren erlebt haben, ordnet sich diesem einen Satz unter. Gott will nicht, dass der Sünder stirbt, sondern Gott will, dass allen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wenn wir fragen, was hat denn Gott durch die Jahrtausende hindurch gemacht, dann werden wir sehen, er hat Unzähliges gemacht. Er hat geredet, gerufen, gehandelt auf unterschiedliche Weise. Er hat ermahnt, er hat eingeladen, er hat gebeten, er hat gebettelt. Bis heute gilt, er bewahrt, er erhält, er vergibt, er erlöst, er segnet. Das macht er immer noch. Also wenn Sie wissen wollen, was er macht und was er will, dann müssen Sie auf diese Seite sehen. Was macht er da alles? Bis heute heißt, er lässt regnen und die Sonne scheinen über Gerechten und Ungerechten. Gleichermaßen. Er schenkt dieser Welt den ganzen Reichtum seiner Herrlichkeit. In seinem Wort, in seinem Handeln, in der Verkündigung, in dem, was er für die Welt gedacht und gewollt hat. Er offenbart sich in seinem Volk, in seiner Gnade, in seinen Gerichten, in seinem Wort, in seiner Gemeinde. Er ist immer noch präsent. Er ist heute viel mehr präsent als vor 30 oder 50 oder 100 Jahren. Allein durch die Möglichkeiten, die wir haben. Vor 30 Jahren, stellen Sie sich eine Jesuswoche vor, in diesem Ausmaß, in dieser Qualität, auch was Technik, was Möglichkeit, wäre gar nicht möglich gewesen. Er sendet seinen Sohn zu einer Erlösung für viele. Das erste Lied, was wir gehört haben zum Eingang. So sehr hat Gott uns geliebt und nicht nur uns, sondern diese Welt geliebt. Das macht er seit 2000 Jahren. Das ist das, was er macht und was er will. Mit einer unendlichen Geduld. Wir werden an Hebräer 1 erinnert, er, nämlich Jesus, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Da haben wir alles enthalten. Er ist der Schöpfer. Er ist der Vollender, aber vor allem, er ist der Erhalter. Er ist der, der diese Welt, diese Schöpfung, diese Geschichte, so wie sie im Augenblick noch funktioniert, sie auch so erhält. Wir haben uns an diesen Standard so sehr gewöhnt, dass wir sagen, ja, er erhält, er bewahrt, er segnet, scheint auch zu manchem zu schweigen, was wir hier so treiben. Aber wir können uns gar nicht vorstellen, was geschehen würde, könnte, müsste, wenn er einen Augenblick einmal nicht erhalten würde. Das hat er noch gar nicht gemacht. Das kennen wir nicht. Wir wissen gar nicht, wie fragil diese Schöpfung ist. Wie fragil dieser Kosmos ist, den wir vielleicht bestaunen, aber keine Ahnung haben, welche Kräfte da wirksam sind. Und wir ahnen das, wenn wir verstehen, er erhält diese Welt, dieses Universum mit uns in unserem kleinen Leben bis heute. Wie macht er das? Er macht es einzig und allein durch sein mächtiges Wort. Das ist sein Wort. Und dieses Wort haben wir, dieses Wort ist unter uns. Aber dass wir es verstehen, was es bedeutet, wenn er nicht mehr erhält, nicht mehr bewahrt, nicht mehr segnet. Ich habe das schon manchen gesagt im Gespräch, wenn sie diesen Weg weitergehen, dann müssen sie ohne seinen Segen gehen. Und manche haben den Eindruck, ja und? Ja und? Das werden sie merken, wenn sie ohne seinen Segen gehen. Das wird diese Welt merken, wenn er nicht mehr erhält, sondern er muss gar nicht viel tun. Er musste einfach loslassen. Loslassen. Paulus sagt, dahingeben, schweigen, sein Wort zurücknehmen. Und wir bekommen einen Eindruck davon, wie riesengroß dieser Unterschied ist. Wir können das noch einmal umkehren. Wir könnten ja auch sagen, auf diesem neuen Hintergrund des Dahingegebenseins sehen wir zum ersten Mal, wie gut wir es haben. Unser ganzes Leben lang, Jahrhunderte lang, Jahrtausende lang, wie gut es uns geht, dass er bis heute diese Welt erhält. Unter dem Schutz der Güte, der Gnade, der Liebe Gottes zu stehen und noch erlöst zu sein, auch noch in seiner Gegenwart zu sein, in der Gemeinde zu sein, ihm ganz nahe zu kommen. Das alles, können wir sagen, das ist das Normale für uns. Nein, das ist gar nicht normal. Das ist ein riesengroßes Geschenk, dass wir bis heute so leben dürfen. So zu leben, so lange gelebt zu haben. Und der Unterschied wird so deutlich, dass man es nicht mehr übersehen kann, wenn er für einen Augenblick sich abwendet. Und wenn die Posaunen blasen, diese sieben, die dann nacheinander kommen, dann hört er damit auf. Ein Stück nach dem anderen lässt er es los. Er hört auf, die Dinge zu halten, zu tragen, und die Dinge kommen ins Wanken. Das wird uns hier beschrieben. Wir ahnen das, was da passiert. Er erhält die Welt nicht mehr, sondern er gibt sie preis. Wir haben das im letzten Abschnitt schon gesehen. Es gibt eine Deadline, ein Point of No Return. Von da an nimmt das seinen Lauf. Die erste, die zweite, die dritte, vierte Posaune beim nächsten Mal. Das hat nochmal eine ganz andere Qualität. Wenn die letzten drei Posaunen kommen, da wird es nochmal richtig zur Sache gehen. Wem oder was gibt er sie eigentlich preis? Er gibt sie ihre eigene Geschichte preis. Er überlässt sie ihrem eigenen Tun und Ergehen. Das ist dieser berühmte Tun- und Ergehen-Zusammenhang. Sie wollen ohne ihn leben, jetzt müssen sie ohne ihn leben. Sie wollen Gott los sein, jetzt müssen sie Gott los sein. Das ist die Konsequenz, wenn er seine Hand, wenn er sein Wort zurücknimmt. Und trotzdem gilt es bis heute, was Petrus geschrieben hat im 2. Petrus 3, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Das gilt auch noch. Bis heute gilt das. Aber es kommt der Tag, das ist der Horizont, an dem sie vollständig ohne ihn leben müssen, weil sie ohne ihn leben wollen, nämlich dann, wenn er seine Gemeinde wegnimmt. Wenn er alles wegnimmt, was diesen Prozess noch aufhält. Sie kennen das aus dem 2. Thessalonicher, wo es heißt, was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen noch erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemandem verführen in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst, was ihn noch aufhält. Das scheint etwas Wichtiges zu sein. Da gibt es etwas, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Das alles wiederum allein durch sein Wort. Sein Wort bleibt das Entscheidende, was die Welt trägt und hält und prägt und auch dann bis zum Ende hin weiterführt. Das heißt doch, er stürzt diese Welt nicht einfach in einen Abgrund, weil er beleidigt wäre, weil er ungeduldig wäre, sondern er hält seit der Schöpfung diese Welt in der Hand und hält auf, was uns in den Abgrund stürzen könnte. Das ist sein Handeln. Und das tut er seit Jahrtausenden. Und immer wenn jemand sagt, warum schweigt er? Dann müssen wir antworten, er schweigt in keinem Augenblick. Er ist permanent da mit seinem Wort. Wenn er schweigen würde, dann wäre das eben dieser Anfang der sieben Posaunen. Der Mensch ist es, der schweigt. Der Mensch ist es, der ihm die Antwort verweigert. Eine ganz einfache Antwort. Zu sagen, hier bin ich und ich gebe dir recht. Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Und dann gilt, er gibt diese Welt preis. Jetzt kriegt das Geheimnis des Bösen für ein paar Augenblicke in der Weltgeschichte einen freien Lauf. Wir haben ja den Eindruck, manche sagen, Offenbarung, das sind die letzten 2000 Jahre und mit Anhang, da kommt noch irgendwas, bis es endlich erfüllt wird. 2000 Jahre, diese düstere Geschichte. Andere sagen, nein, das sind die letzten 7 Jahre. Das wird uns schon reichen. Nur die letzten 7 Jahre. Aber in diesen letzten 7 Jahren, wenn es so ist, dann kriegt das Böse einen kleinen Augenblick von 7 Jahren einen freien Lauf. Die Gemeinde wird weggenommen. Das ist schon etwas Gewaltiges. Salz und Licht sind nicht mehr da. Das Evangelium ist nicht mehr da, nicht mehr in dieser Weise, nicht mehr in dieser Gestalt. Das Wort Gottes ist nicht mehr da. Die Erde wird nicht mehr erhalten und zerstört sich selbst. Der Mensch der Bosheit zerstört die Ordnungen Gottes, der Mensch der Bosheit zerstört die Gemeinschaft, zerstört die Wahrheit, zerstört jedes vernünftige Denken, jede Klarheit, schafft Irrtum und Lüge, schafft Chaos. Das Chaos, was ganz am Anfang schon mal da war. In diese Richtung geht es jetzt wieder. Der Mensch zerstört die Liebe. Der Mensch zerstört eigentlich, der Mensch der Bosheit zerstört alles. Das heißt, die Welt wird von ihren eigenen, von ihrer selbst konstruierten Geschichte eingeholt. Sie kennen diesen, kennen sie alle. Gorbatschow, der gesagt hat, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Er hätte ja auch sagen können, der Herr wird sie alle strafen. Aber für solch einen Staatsmann war das vielleicht noch ein bisschen steil, das in dieser Situation zu sagen. Er hat einfach gesagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und das ist nicht ganz falsch. Die Welt wird von ihrer eigenen Geschichte eingeholt. Die Geschichte straft. Das ist ein bisschen auch meine Hoffnung. Putin und eine ganze Reihe von anderen, vor ihm sind immer von der Geschichte eingeholt worden. Immer. Unsere Geschichtsbücher sind reine Anklageschriften. Und in den meisten Dingen haben sie vollkommen recht. Manchmal brauchen sie ein bisschen länger, bis sie richtig durchschauen, was da gelaufen ist. Aber letzten Endes haben unsere Geschichtsbücher meistens recht. Der Unterschied ist nur, die Geschichte kennt keine Gnade. Das gibt es nicht. Und ich möchte nicht von der Geschichte gestraft, auch nicht von meiner eigenen Geschichte, eingeholt und gestraft werden. Die Geschichte kennt keine Gnade. Ich habe es gerade die letzten Tage noch mal gelesen, da hat eine Schauspielerin, kennen Sie alle, können Sie auch selber nachlesen, das berühmte N-Wort gesprochen. Sie gucken mich so ratlos an, Sie wissen, was es ist, das N-Wort. Das darf man nicht. Sie dürfen Kinder abtreiben, kein Problem. Aber das N-Wort sagen in der Öffentlichkeit, da werden sie vernichtet. Sonderbar, was da passiert. Aber die Geschichte schlägt, ich hätte fast gesagt, das Imperium schlägt zurück. Ich habe diesen Film nie gesehen, aber der Titel ist mir bewusst. Die Geschichte schlägt zurück, auch wenn sie nicht immer vollkommen gerecht ist, aber sie schlägt juristisch und moralisch gnadenlos zu. Nein, natürlich nicht die Geschichte. Nicht an irgendein Prinzip, sondern der Herr der Geschichte lässt der Geschichte ihren freien Lauf. Und die Geschichte wird viele vernichten. Die Geschichte wird viele vernichten. Das ist das, was wir in Offenbarung 8 sehen. Die Posaunen geben nur ein Signal. Die machen ja nichts. Die machen ja überhaupt nichts. Sie geben nur ein Signal. Jetzt ist die Zeit erfüllt. Jetzt nimmt der nächste Schritt seinen Lauf. Aber es gibt einen Zeitpunkt, da wird das Gericht nicht mehr aufzuhalten sein. Jetzt können Sie fragen, kommt das denn wirklich? Ist das so gemeint? Bis jetzt ist es ja nur ein Szenarium am Horizont, ganz weit hinten. Kommt das wirklich zu uns? Und wenn ja, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Haltungen, die kennen wir auch von der Bibel her. Da gibt es manche, es gab einen Spruch in einer Kirche, da hieß es, viele wollen Gott dienen, am liebsten in beratender Funktion. Und das sehen wir in der Bibel. Da gibt es auch solche, die in beratender Funktion waren. Einer von ihnen war Jona. Wir haben gerade im Seniorenkreis über Jona gesprochen dieser Woche. Jona war so einer, der glaubte, Gott beraten zu müssen und sagt, das geht nicht, was du da machst. Solch ein Gericht ist undenkbar, das darfst du nicht. Oder umgekehrt, dass er sagt, doch, genau das möchte ich gerne, dass du dreinschlägst. Ninive geht unter. Ninive wird vernichtet, denn Ninive war nicht irgendwas. Ninive, das war Hamas, IS, Hisbollah, Wagner-Truppe, alles zusammen, das war Ninive. Jona wäre begeistert von Offenbarung 8 und 9. Es ist grad recht. Ganz anders die Abraham-Typen, die es ja auch gibt. Abraham, der so dreist ist, vor Sodom sich in den Weg zu stellen und sagen, lieber Herr, willst du das wirklich? Den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte gleich wäre wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Und Gott lässt sich darauf ein. Wenn 50 da sind, lass ich's. Oh, und wir merken schon, Abraham wird ein bisschen unsicher, wenn es aber nur 40 sind oder 30 oder 20 oder am Ende nur 10. Und Gott sagt, wenn 10 da sind, will ich's nicht tun. Jetzt könnte ich Sie fragen, sind Sie Jona oder sind Sie Abraham? Oh, ich will es nicht fragen. Ich will es auch gar nicht wissen, wohin Sie neigen. Ob Sie gerne so ein Jona-Typ sind, der sagt, geschieht Ihnen allen recht. Oder ob sie noch einmal in den Riss treten und sagen, Herr sei barmherzig. Und trotzdem wird Offenbarung 8 nicht aufzuhalten sein. Ninive kehrte um. In Offenbarung 9 heißt es, und sie kehrten nicht um. Sie kehrten nicht um. Da ist nichts mehr zu sehen von irgendeiner Jesuswoche, von irgendeiner Jesusbindung, von irgendeinem Heil. Da ist nichts mehr zu sehen, auch keine Spuren mehr von Jesus. Sie kennen diesen Satz, wir haben das gehört, könnte Spuren von Jesus enthalten. Irgendwo in den Kirchen, in den Gemeinden, in der Gesellschaft könnte Spuren von Jesus enthalten, aber der Name ist schon weit weg. Aber wir sehen hier, wenn doch nur Spuren von Jesus da wären, nur ein wenig noch von diesem Glauben, ein wenig von diesem Bekenntnis, ein wenig von dieser Ahnung, da wäre er der Erste, der sagen würde, ich lasse es vorbeigehen. Nur hier ist nichts mehr vorhanden. Warum? Keine Gemeinde, kein Wort Gottes, kein Evangelium, keine Gerechtigkeit. Denn es hatte ja geheißen, in Offenbarung 7, das ist übrigens heute der Lehrtext, haben Sie vielleicht schon gelesen, die große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm Gottes angetan mit weißen Kleidern. Die sind nicht mehr da. Die gehören nicht dazu in Römer 8 und 9. Und das war Johannes offensichtlich sehr, sehr wichtig, dass da vor dem Thron Gottes nicht ein paar wenige Erlöste verloren herumstanden. Sie merken dieses schöne Wortspiel. Ein paar ganz wenige und der ganze Rest geht den Bach einfach runter und ist verloren. Sondern Johannes will das ja gerade deutlich machen. Unzählbar ist ihre Schar. Man kann sie nicht zählen. Was jetzt weiter geschieht, das kann man noch zählen. Das ist ein Drittel. Aber die unzählbare Schar, das sind die vielen, die schon bei ihm sind. Angetan mit weißen Kleidern. Der Sieg Jesu durch sein Kreuz ist viel, viel größer, als man vielleicht annimmt. Und dann bricht das andere los. Sie kennen die Geschichte von dem Gerasener in Markus 5. Ein Mann erfüllt von einer ganzen Legion von Geistern und Dämonen. Sie kennen auch den Verlauf. Die Geister bitten Jesus, dass sie in die Schweineherde fahren dürfen. Er lässt sie fahren, die Säue, die stürzen sich alle ins Meer und ersaufen. Luther hatte diese schöne Formulierung gebracht und gesagt, in Rom seien sie alle wieder an Land gekrochen, die Schweine und die Dämonen. Ich bin nicht seiner Meinung. Ich finde das witzig irgendwie, was er da gesagt hat in seiner Zeit, aber ich schließe mich dem nicht an, will ich Ihnen ausdrücklich sagen. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich so ist, dass man das so sagen darf. Nicht in Rom, aber in Römer 9 spätestens sind sie alle wieder da. Und die werden sie sehen, in Römer 9, in Offenbarung 9. Da tauchen sie alle wieder auf. Und sie bekehrten sich nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie bekehrten sich nicht von ihrem Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Sie bekehrten sich nicht. Das ist der Unterschied seit der Zeit von Jona, dass Ninive sozusagen beim ersten Posaunenklang schon in der Buße war. Und hier bis zur sechsten Posaune keine Bewegung zu sehen ist, keine Buße zu sehen ist. Und wir sehen dürfen, er wird richten das Erdreich mit Gerechtigkeit. Noch einmal, wir müssen die Details nicht deuten, die in diesem Kapitel stehen. Aber wir müssen verstehen, was denn jetzt wahr ist. Ob meine Auslegung wahr ist, ob das mit der Offenbarung genauso ist, wie ich Ihnen das erkläre, das weiß ich nicht. Ich denke, ich vermute, dass es zumindest ansatzweise wahr ist. Vielleicht auch die richtige Reihenfolge. Aber wahr ist, dass er bis heute seine Schöpfung erhält und trägt. Wahr ist, dass wir bis heute sein Wort noch haben. Wahr ist, dass Sie und ich hier sind und sein Wort noch hören. Noch hören wir es. Wahr ist, dass er bis heute spricht und mahnt und einlädt auf unterschiedliche Weise. Ob sie Bücher lesen, ob sie zu Jesuswoche kommen, ob sie eine Sahnetorte kriegen oder Schwarzbrot und vielleicht manchmal auch nur Knäckebrot. Aber dass wir sein Wort noch haben, noch hören, ob wir es verstehen, ob wir alles richtig sagen und glauben, ob wir es manchmal auch verdrehen oder ob wir es sogar leugnen, noch ist sein Wort da. Wir haben sein Wort und wir sind immer noch gerufen und eingeladen. Und wahr ist auch, wenn es in Johannes 5 heißt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, und es kommt der entscheidende Satz, und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Nur so kann man Offenbarung 8, 9 folgende aushalten. Wir stehen vor dem Thron. Und ich hoffe und wünsche sehr, dass wir vor dem Thron Gottes stehen, nicht als Jona-Typen, sondern als Abraham-Typen. Wenn nur noch ein paar da sind, dann lass es noch ein wenig hinziehen, dass sie Barmherzigkeit finden. Das ist unser Amt. Das ist unser Amt. Nicht Jona, Abraham. Das wollen wir tun. Wir wollen noch miteinander beten. Lieber himmlischer Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir dein Wort haben und dass wir uns daran halten dürfen und dass wir wissen, es ist dein Wort der Wahrheit. Und du lässt uns nicht im Unklaren und im Ungewissen. Du hast uns die schönsten und größten und herrlichsten Worte gegeben. Du hast uns Verheißungen geschenkt, die über die Maßen herrlich und wunderbar sind. Du hast in unser Leben hineingesprochen. Du hast unser Leben verändert allein durch dein Wort. Wir haben nichts dazu getan, sondern nur auf dich gehört und erlebt, wie du uns immer wieder erreicht hast, in großer Geduld. Nur darum sind wir da, nur darum dürfen wir in deiner Gegenwart leben. Danke für dieses Wort. Danke, dass wir dich so kennenlernen durften und so in deiner Gegenwart stehen dürfen. Aber wir sehen diesen tiefen Ernst, der in dieser Zeit über dieser Welt liegt, sehen die Verlorenheit, sehen die Lüge, sehen den Irrtum, sehen auch unsere Ohnmacht, dass alle unsere Worte nicht ankommen, nicht gehört werden, missverstanden werden. Und doch wollen wir nicht aufhören, von dir zu reden, im Gebet einzustehen für die vielen, die um uns sind und uns zu freuen, dass am Ende eine unzählbare Schar vor deinem Thron stehen wird. Und dass du mit dem Rest zurechtkommst, auf eine ganz eigene Weise. Wir danken dir, dass du der Herr bist, der auch im Gericht noch eine Spur Barmherzigkeit zeigen kann. Wir danken dir, dass du über allem der Herr bist und bleibst. Dir geben wir alle Ehre und kommen zu dir gemeinsam, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.